Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Wir sind in Würzburg bei den B2B Communication Days und ich habe vor mir Caroline Durst. Sie ist Professorin für Digital Marketing und Scientific Director bei Eyetonix.
So ist es.
Danke, dass du dir Zeit nimmst für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Doch. Und jetzt musst du erstmal zu deiner Doppelrolle etwas sagen. Also einerseits Professorin oder du warst Vollzeitprofessorin, bist aber daneben auch noch das. Das ist erklärungsbedürftig.
Das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin Professorin für Digital Marketing 100% an der Hochschule Ansbach und arbeite eben sehr stark mit der Praxis zusammen. Eben jetzt zum Beispiel mit der Firma Eyetonix, wo ich mich um die ganzen akademischen Angelegenheiten, gemeinsame Projekte kümmere, aber auch mit anderen Unternehmen aus der Region und überregional, weil ich mich verstehe als Brücke zwischen Theorie und Praxis, auch in meiner Forschung. Weil ich denke, dass es eben ganz wichtig ist, Dinge auch in der Praxis zu verstehen, wenn wir sie auch in der Forschung theoretisch beleuchten wollen und umgekehrt.
Was sind Forschungsschwerpunkte bei dir?
Ich bin im Bereich Digital B2B Marketing, Go-to-Market Strategien. Und da fällt eigentlich relativ viel darunter. Da geht es zum Beispiel darum, wie können wir komplexe Innovationen, neue Produkte kommunizieren? Wie können wir sie verständlich machen für unsere Zielgruppe? Gerade wenn es um neue Technologien geht, die neu sind für den Markt. Aber es geht auch um ganz einfache Dinge, die ich untersuche. Zum Beispiel auf der Plattform LinkedIn mache ich relativ viele Studien, wo wir uns anschauen, zum Beispiel, wann hat denn ein Corporate Influencer überhaupt Lust, an so einem Programm teilzunehmen? Was sind Motivationen dahinter? Weil aus der Praxis wird immer so versucht, es so zu verschreiben. So, wir wollen das jetzt machen. Mhm. Und wir suchen uns diese 5 Personen raus, die wir ganz spannend finden im Unternehmen und die müssen jetzt für uns kommunizieren. Aber nur so und so, ne, solche Unternehmen gibt's und wir schauen uns eben mal von der Forschungsseite an, wie muss eigentlich das Umfeld gestaltet sein im Unternehmen, damit unsere Mitarbeitenden überhaupt Lust haben, für uns zu kommunizieren.
Von was für Unternehmen reden wir da? Eher von so konservativen Unternehmen, die bis heute nicht so richtig verstanden haben, wie Social Media funktioniert, oder eher innovativen Unternehmen, die eigentlich alles kapiert haben, aber wo immer noch Wissenslücken sind. Nur, dass ich mit meinen weiteren insistierenden Fragen richtig liege.
Grundsätzlich betrachte ich schon eher den Mittelstand in der Kommunikation, also den deutschen Mittelstand. Aber es ist im Endeffekt bei diesen Studien, die wir durchführen, schauen wir uns eben auch an, wie die Stichprobe ist. Und das sind aber auch Unternehmen oder Befragte dabei, die bei großen Unternehmen arbeiten.
Ach so, ihr arbeitet mit ganz unterschiedlichen. Also es sind jetzt nicht irgendwie Projekte, die für ein Unternehmen sind, sondern ganz unterschiedliche Unternehmen. Guckt ihr euch an und versucht dabei auch Repräsentativität, soweit es eben geht, herzustellen. Okay.
Das ist eben der Punkt, weil ich finde, gerade im Bereich Digital B2B Marketing gibt es sehr viele, das sind die 10 Erfolgsfaktoren für oder und ich mit meinem Team, wir versuchen einfach so ein bisschen eine Repräsentativität und statistische Zusammenhänge nachzuweisen, um auch wirklich zum Beispiel zu sagen, okay, das sind die 10 Erfolgsfaktoren, aber welche von den 10 sind denn eigentlich die wichtigsten?
Oh, dann habe ich doch schon die nächste Frage. Was sind Erfolgsfaktoren und was ist am wichtigsten? Also damit ein Corporate Influencer eine optimale Umgebung hat, wo er sagt, das mache ich mit großer Begeisterung. Mhm. Und zwar so großer Begeisterung ist ja oft auch der Fall, dass es weit über meine Arbeitszeit hinausgeht, einfach weil es mich begeistert. Mhm. Wie kriegt man das hin?
Wir haben in der Studie 3 Faktoren genauer untersucht. Einmal den Sense of Belonging, die Zugehörigkeit zum Unternehmen, wie die ausgeprägt ist. Der zweite Faktor, den wir mit in die Studie eingebracht haben, war, wie groß ist die Anerkennung von Dritten, von Außenstehenden? Also wenn ich jetzt kommuniziere in der Öffentlichkeit, wie viel kommt zurück von außen? Wie wichtig ist dieser Faktor? Und der dritte Faktor, wie stark wird es vom Unternehmen gewünscht und auch unterstützt? mit Social-Media-Leitfäden, aber auch mit Zeit zum Influencing, also wirklich die Unterstützung, die vom Unternehmen auskommt. Und ich gehe nicht näher darauf ein. Wer es interessiert, der kann sich gerne bei mir melden, dann kann ich die Studie zuschicken. Aber es kam raus, dass mit übers, also alles hat einen positiven Einfluss. Also etwas zu machen ist immer besser als nichts zu machen. Aber die Zugehörigkeit zum Unternehmen hat mit über 60% den größten Hebel dargestellt.
Das glaube ich.
Anerkennung von Dritten war abgeschlagen mit weniger als die Hälfte davon, also rund um knapp um die 30%. Und Unterstützung vom Unternehmen hat eigentlich nur einen 12%igen Einfluss gehabt auf die Bereitschaft, daran teilzunehmen. Und das finde ich wirklich spannend. Ist A, ein schönes Ergebnis. Aber viele Unternehmen starten eigentlich mit einer Agentur, die sie beauftragen, die dann irgend so ein Programm aufsetzen und so weiter. Und bevor man das macht, muss man eigentlich erst mal gucken, wie ist eigentlich meine Unternehmenskultur? Gibt es überhaupt Leute, die sich stark damit identifizieren?
Und diese Begeisterung für die Ideen, und jetzt sind wir auch so bei Themen wie Purpose, also wie weit sehe ich da eine Sinnhaftigkeit in dem, was mein Unternehmen macht und stehe dahinter, dass das der wichtigste Punkt ist. Jetzt ist natürlich Anerkennung für jeden Influencer irgendwo auch immer ein Punkt. Also wie viele Likes und wie viele Kommentare habe ich bekommen und wie viel Buzz erzeuge ich mit dem, was ich da mache. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen sammeln können im B2B-Umfeld bei diesem zweiten Faktor?
Also wir haben erstmal nur gesehen, es war einfach eine Content-Analyse, die wir gemacht haben, dass es eben diese Prozentzahl rauskam. Wir konnten die mit dir nicht danach nochmal befragen, warum sie so beantwortet haben. Aber ich hätte den Wert höher eingeschätzt, weil ich persönlich einfach so ein bisschen so vielleicht die Wahrnehmung so ein bisschen getrübt hatte. Weil wenn ich auf LinkedIn zum Beispiel unterwegs bin, sehr viel nach außen gewandte Beiträge sehe. Aber das sind natürlich vielleicht keine Corporate Influencers, sondern vielleicht irgendwelche anderen Personen, die Berater sind, selbstständig sind oder sonst. Also deswegen war ich da, glaube ich, etwas fehlgeleitet von meiner Wahrnehmung. Aber wir haben keine weiteren Erkenntnisse dazu. Aber ich glaube, man kann es ganz gut erkennen, wenn man sich überlegt, die Corporate Influencer aus dem Unternehmen raus, was zu kommunizieren, dass da diese Anerkennung von Dritten einfach keine so große Rolle erstmal spielt. Schon mit 30%, nicht unwichtig, man will, dass erfolgreich ist, aber die Initialzündung vielleicht von Personen, die sehr, sehr stark auf Klicks und Reichweite aus sind, vielleicht eine andere Motivation ist und das sicherlich nicht immer Corporate Influencer
sind. Jetzt gibt's ja eigentlich drei Gruppen. Das eine hast du schon angesprochen, sind die eigenen Mitarbeitenden im Unternehmen. Das andere sind, ich sag mal, die Wichtigtour, die Berater und so weiter, die natürlich auf diese Art und Weise sich auch eine Reichweite aufbauen, die wiederum die Lebensgrundlage ist, denn es ist überhaupt keine Frage. Und auf der dritten Ebene sind es oft im B2B auch noch Partner, die beruflich, also Handwerker beispielsweise, je nach B2B-Unternehmen natürlich, mit denen ich zu tun habe und die dann auch, wo es auch welche gibt, die also ganz enorm erfolgreich sind, aber nicht gebunden sind an einen Hersteller, sondern einfach ihr Ding ganz gerne machen.
Genau, also sogenannte Influencer Relations sozusagen sind nicht die, die im Unternehmen sind, sondern es sind vielleicht auch gar nicht mal Personen, mit denen ich eine Geschäftsbeziehung habe, sondern die einfach eine sehr starke Reichweite haben, sogenannte Thought Leader. Und es gibt immer mehr Bestrebungen, auch mit diesen Personen zusammenzuarbeiten. Das kennt man aus dem B2C-Bereich eigentlich ganz gut, das klassische Influencer-Marketing, was auf TikTok oder Instagram hauptsächlich stattfindet. Im Endeffekt die Idee auch übertragen, warum nicht ein Outreach zu machen zu Thought-Leadern in der Branche, um mit denen auch gemeinsam Content zu platzieren oder eine gemeinsame Zusammenarbeit anzustreben für Social Media.
Hast du bei deinen Beobachtungen Erfahrungen machen können mit Unternehmen, die da sehr, sehr professionell rangehen? Also Influencer-Betreuung intern wie auch mit externen, dass man es systematisch erfasst und systematisch ein Programm daraus macht?
Also ich kann jetzt zumindest nur sagen, Petra Bernhard, die ist auch bei den B2B Communication Days, die hat diese Programme bei IBM mitbetreut. Und da ging sowohl das eine nach innen quasi, die Programme nach innen, aber auch die Influencer Relations nach außen. Die machen das, glaube ich, sehr strukturiert.
Ja. Und dort gibt es dann auch Content, der erstellt wird und der dann den registrierten Influencern auch zur Verfügung gestellt wird, sodass die das auch verwenden können.
Wie das im Detail funktioniert, müssen wir mal Petra Bernhard fragen. Aber ich denke, so wie ich das mitbekommen habe, ist es schon auch eher frei. Also man möchte ja auch nicht so viel Vorgaben machen.
Ja, das ist immer ein
Ich hätte zum Beispiel das Riesenproblem, wenn jetzt jemand zu mir hergeht und sagt, ja, Caro, du hast doch da auch eine gute Reichweite, in dem könntest du diesen Beitrag so für mich posten, am besten noch mit dem Bild.
Der Tote, ja,
dann
genau.
Dann würde ich sagen, nein.
Also, ja, das ist definitiv ein Fehler. Nee, aber einfach, dass man Material bereitstellt, also Content bereitstellt, ja. Bildmaterial bereitstellt, Texte wohl weniger, eher weniger, aber Informationen bereitstellt und dann es selbstverständlich den Menschen überlässt, worüber sie gerne reden wollen.
Ja. Diese ganz sogenannten auch Content Libraries, die es auch für Internetzwecke gibt, finde ich ganz wichtig, weil viele brauchen erstmal ein bisschen Visuals und Content, dass es eben auch schnell geht, dass man nicht eben so viel von Scratch machen muss. Wie das dann genutzt wird, ist, oder wie die Unterstützung angenommen ist, ist sehr, sehr individuell. Manche hätten am liebsten einen Ghostwriter oder würden sich dessen bedienen, die würden alles abgeben, manche machen alles selbst, aber ich glaube, diese Unterstützung grundsätzlich anzubieten, halte ich für relativ wichtig. Zum Beispiel auch, ich habe mich mit einer Firma unterhalten, mit Dotlux, die machen Leuchtmittel und die haben auch ein Corporate-Influencer-Programm gestartet und haben erstmal als erste Maßnahme so einen großen Kick-off gemacht und haben einen Fotografen dabei gehabt, der erstmal Fotos gemacht hat. Weil jemand, der nicht sehr stark im öffentlichen Leben steht und tausende Fotos von sich hat, wie er auf irgendwelchen Bühnen unterwegs ist, da scheitert es oft schon, dass man irgendwie kein vernünftiges Profilbild hat, was man einstellen möchte.
Ja, ja, ja.
Also das Content auf einer ganz persönlichen Ebene zur Verfügung stellen.
Ja, dass man da irgendwas hat, was man verwenden kann, ein bisschen mit den Leuten redet, was könntet ihr gebrauchen. Hast du Erfahrung damit, wie weit die Influencer, mit denen dann die Unternehmen zu tun haben, KI einsetzen bei der Content-Erstellung, wo das Unternehmen sagt, ist ein bisschen grenzwertig. Ich sage noch nicht Markenschaden, aber irgendwo, die Menschen wollen ja nicht, dass sie von KI da irgendwie bedient werden. Und deswegen trägt man auch eine gewisse Verantwortung als Influencer in der Verwendung von KI. Erstelle mir mal einen LinkedIn-Post zum Thema so und so und der Authentizität.
Also ich glaube, dass wir alle mittlerweile KI nutzen und dass wir das auch nutzen, um unsere Beiträge zum Beispiel zu strukturieren, aber natürlich nicht eins zu eins zu übernehmen, sondern uns vielleicht da Ideen zu holen und die nochmal neu zu formulieren oder mit der KI eben da im Dialog zu stehen. Ich glaube, das kann man gar nicht verhindern. Ich glaube, das macht jeder individuell sowieso schon.
Ja, klar. Ja? Aber gibt es da Erfahrungen von dir, dass man das ein bisschen strukturiert, Vorgaben macht und oder Empfehlungen gibt, was wird toleriert, was wird nicht toleriert? Also es gibt ja selbst große Markenkampagnen von großen Brands, die ein bisschen vor die Wand gefahren sind, weil irgendeine Agentur da alles mit KI gemacht hat.
Ja, also ich denke mal, jedes Unternehmen sollte sowieso einen KI-Leitfaden haben, wo erstmal grundsätzlich der Umgang mit KI geklärt ist. Ich denke, das wird spätestens mit dem AI Act nächstes Jahr in Kraft treten. Da müssen wir da sowieso nacharbeiten. Ich schätze mal an vielen Stellen. Ich bin kein großer Freund vom Vorgabenmacher. Also im Endeffekt, was wir tatsächlich untersuchen, wir untersuchen mit einer Studie, die macht mein Kollege Professor Dr. Alexander Piazza. Der hat gerade eine Studie laufen, wo wir schauen, komplett KI-generierte Posts versus Human, einmal mit künstlicher Intelligenz, einmal mit natürlicher Intelligenz erstellte Posts sozusagen. Und wir in einem Experiment wollen wir herausfinden, wie sowas wie Empathie, Vertrauen, was Kompetenz mitschwingt, ob wir Unterschiede sehen. Und das machen wir double blind natürlich, dass der Proband nicht weiß, was er sieht. Und wir wollen einfach schauen, ob wir Unterschiede finden. Und wir werden auch noch in dem Zusammenhang Experiment machen, wo wir den Content, der mit KI erstellt wurde, auch auszeichnen, also kennzeichnen sozusagen. Und dann schauen wir, wie die Reaktionen der Probanden sind.
Okay, super Idee.
Und dann schauen wir mal, stört's den Probanden oder den Leser überhaupt noch, wenn das da, wenn da, keine Ahnung, wie so ein kleiner Tag Werbung steht, dann so ein Tag, das ist KI generiert. Vielleicht interessiert es auch gar niemanden.
Und ja, es gibt durchaus so Beobachtungen, dass man mit KI eben sehr schön optimieren kann. Aber wenn die irgendwann die Menschen merken, dass das eigentlich alles irgendwo aus der Dose ist, dann kann es sein, dass es einen langfristigen Gegentrend gibt und diese Menschen das gar nicht mehr wollen. Wir wissen es alle nicht. Aber wir Menschen lieben Menschliches. Ja.
Also meine gewagte Prognose in die Zukunft ist, dass sowieso keine Menschen mehr mit diesem Content in Zukunft interagieren werden. Also, dass wir alle dann auch unsere privaten oder unsere geschäftlichen, wie auch immer, AI-Agents haben, die dann für uns diese horrende Masse an Informationen im Internet vorselektiert, bewertet, uns dann quasi ausgibt. Das heißt, unsere KI spricht dann mit den KI-generierten Contents der Firmen. Und unsere Aufgabe ist es dann nur noch im Endeffekt, bei größeren Entscheidungen mitzuentscheiden. Ne? Wenn ich jetzt sage, gib mir die fünf wichtigsten oder die fünf am besten geeignetsten Softwareanbieter für Innovationsmanagement aus. Jetzt bei Atonics machen wir Software für Innovationsmanagement. Der AI-Agent weiß genau, was ist es für eine Firma, was sind die Anforderungen, welche Zertifizierungen werden benötigt, wo muss die Datenlagerung sein und so weiter. Und wie groß ist die Firma, wie viele Mitarbeiter und was haben sie für ein Produktportfolio. Und mit diesen Vorgaben geht dann der AI-Bot ins Internet oder wo auch immer, Social Media, crawlt sich da alles zusammen. Und dann gibt er mir am Ende eine Empfehlung, sagt, das sind die fünf Firmen, die für dich sehr gut passen. Mhm. Und dann ist es eine menschliche Entscheidung am Ende vom Tag, bei diesem Kaliber, sage ich mal, viel Geld investiert, da nur noch zwischen diesen fünf zu entscheiden. Und da spielen, da gebe ich dir recht, andere Faktoren da eine Rolle. Vertrauen, wen kennt man? Wo hat man das Gefühl, dass man gut aufgehoben ist als Kunde? Und dann sind wir wieder eher auf der menschlichen Ebene.
Wo sind nach deiner Beobachtung im Moment Anwendungsgebiete von KI speziell in B2B-Unternehmen oder wo ist im Moment die größte Dynamik bei KI-Projekten?
Wirklich überall. Also im Endeffekt, klar, dieses ganze Thema Content-Generierung, ich glaube, das haben wir schon alle verstanden.
Ganz richtig.
Ich glaube, jetzt ist die größte Dynamik auf Unternehmensseite zu schauen, wie können wir KI-basierte Programme entwickeln, die uns ganze Workflows abdecken. Also bei Lead-Generierung, Kampagnenoptimierung, aber auch Nicht-Marketing-Bereich war ich jetzt letzte Woche auf einer Veranstaltung in Karlsruhe, da ging es eben ganz groß um das Thema Auftragseingang, Lager prüfen, Dinge wieder rausschicken, Sachen automatisiert erstellen, also auch solche Workflows im Bereich der Zulieferung.
Also ganz konkrete Prozesse,
die dann
wo unheimliche Effizienzgewinne möglich sind.
Richtig. Also die Liste überprüfen, ist es da, dann da, da einen Eintrag in der Tabelle machen und so weiter. Also ich glaube, an dem Eck, da dreht sich das Rad gerade ganz schnell.
Und Prozessoptimierung ist ja im B2B eigentlich das Thema schlechthin, im allerweitesten Sinne.
Ja.
Was gibt es noch im Bereich B2B-Marketing? Wir haben jetzt einige Sachen durch. Was macht ihr noch so? Was habt ihr konkrete Projekte von euch bei Itonics?
Bei Itonics habe ich jetzt gerade kein so richtiges Projekt, was jetzt wo ich jetzt mitbetreue. Also da haben wir ganz tolle andere Sachen, aber die sind vielleicht ein bisschen weit weg vom Marketing. Aktuell arbeite ich tatsächlich an einer Methode, die es hilft, eine Workshop-Methode mit Tech-Startups, dass wir quasi von Features to Values kommen. Weil gerade Tech-Startups sind häufig Ingenieursteams oder die sind super versiert in ihrer Technologie und machen wirklich ein Hightech, aber sie tun sich wahnsinnig schwer, das zu übersetzen in den Kundenwert. Also was macht man jetzt als Kunde damit? Und die haben aber noch kein großes Marketing-Team. Also das ist ein Startup, die sind vielleicht dann zwischen 5, 3 und 10 Personen vielleicht. Und da entwickeln wir gerade so eine Workshop-Methode, wie wir quasi von Features to Value kommen. Und das ist sehr, sehr spannend. Haben wir jetzt auch die ersten Workshops schon durchgeführt. Und das sind so Dinge, die mir total Spaß machen, weil wenn man es schafft, mit so einer Methode auch einen Ingenieur davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, Dinge auch einfach für den Kunden ganz klar zu kommunizieren und das schon mitzudenken, während man ein Produkt entwickelt, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass das Produkt nicht am Markt vorbei entwickelt wird. Genau. Da bin ich hoffentlich dann im Januar auf einer Konferenz in Indien und stelle das vor, und dann werde ich darüber berichten, wie es gelaufen ist.
Das heißt, du bist weltweit unterwegs, oder wie?
Ja.
Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch, wünsche dir für deine Forschung, ich finde es ein ganz wichtiges Thema, weiterhin viel Erfolg. Gut, dass du es machst.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.